Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Zumindest seid ihr hier. Hat geklappt. Prima. Ja, ich freue mich auch riesig, dass die Kinderkirche neu durchstartet. Da hat es so viele Vorbereitungstreffen gegeben, Gebete, neue Mitarbeiter finden. Es können auch immer noch neue Mitarbeiter mit einsteigen. Auf jeden Fall großartig, so dass wir auch diesen Wechsel jetzt so durchführen können mit einer neuen Leitung für den Kinderdienst, für die Kinderkirche. Ja, ich weiß nicht genau, eventuell ist heute auch ein Gast oder mehrere unter uns Menschen, die zum allerersten Mal unseren Gottesdienst hier besuchen oder vielleicht nach langer Zeit mal wieder. Dann würden wir euch gerne eine Kleinigkeit überreichen und euch auch nochmal so begrüßen, so wenn ihr den Mut hättet, dann müsstet ihr dazu kurz aufzeigen, damit wir euch das auch bringen können. Ist jemand heute hier, der den Mut hat aufzuzeigen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, ansonsten, wenn du dich nicht getraut hast aufzuzeigen, vielleicht magst du mit mir einen Kaffee trinken hinterher. 2018, mal wieder ein neues Jahr. Das hat man schon einige Male erlebt, schon so oft, wie alt man eben ist und bewusst dann irgendwann. 2018, was wird 2018 bringen? Nun, das weiß keiner von uns so genau. Die Welt ist ziemlich bewegt, ziemlich viel hin und her. Aber eines wissen wir, Jesus ist bei uns, Jesus ist unter uns, Jesus ist mitten unter uns. Und das Beste haben wir eigentlich gerade schon gemacht, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn ehren. Und dass wir auch mit ihm durch das neue Jahr gehen, so wie langjährige Christen das schon Jahr für Jahr getan haben. Die Frage ist, erwarten wir etwas von Jesus? Erwartet er etwas von uns? Gehen wir mit ihm weiter? Keiner wird wohl sagen, ich gehe da nicht mehr weiter. 2018, Evangeliumshaus, Krefeld. Wir haben als Älteste uns auch ein wenig Zeit dafür genommen und bei der Jahresplanung für 2018 auch geschaut, was kann man machen, was sollte man machen, was sollte man wieder machen, was sollte man vielleicht nicht machen, um mehr Kraft und Zeit für andere Dinge zu haben. Und uns als Ältesten sind besonders die Beziehungen in der Gemeinde wichtig, auch die Menschen, die am Rand der Gemeinde sind, da ein Augenmerk drauf zu legen. Schweren Herzens haben wir gesagt, wir machen keinen Alpha-Kurs in diesem Jahr. Ich sage mal so menschlich gesprochen, ich hoffe, dass das eine Ausnahme ist, weil Alpha-Kurs sehr genial ist, sehr gutes Werkzeug in unserem Land, in unserer Kultur, neue Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber es geht ja auch immer darum, gewisse Prioritäten zu setzen. Alles kann man nicht. Das hat auch jeder von uns wahrscheinlich schon gemerkt. Alles geht nicht und es geht ja gar nicht um schlechte Dinge, aber selbst gute Dinge gibt so viele, die man machen kann, sodass man eben Prioritäten setzen muss. Das ist für jeden Einzelnen so, das ist auch für eine Gemeinde so. Aber keinen Alpha-Kurs zu machen, heißt nicht mal ruhiger angehen lassen, sondern keinen Alpha-Kurs zu machen, heißt, wir wollen Beziehungen untereinander bestärken, aufbauen, ermutigen dazu. Und heute die Predigt mag ein wenig so anmuten wie, warte mal, das hatten wir doch schon. Ich werde ein drittes und zunächst erstmal letztes Mal über Matthäus 2 predigen, die Verse 1 und 2 und Vers 11 und auch der Einstieg wird ähnlich sein, um nochmal etwas zu vertiefen und doch habe ich bewusst diesen Teil dieser dreiteiligen Predigt für diesen Gottesdienst ausgewählt, denn über die Myrrhe habe ich noch nicht so viel gesagt, wer sich vielleicht erinnert, so was hatten wir gestern? Drei heilige Könige, ne? Die drei heiligen Könige, waren die auch bei euch? Ja, haben die auch bei euch geklingelt? Ja. Also ich hatte gestern ein Aufnahmegespräch bei mir im Büro zu Hause. Und auf einmal klingelt es ganz extrem und ich war überhaupt nicht innerlich darauf vorbereitet. Aber die Gäste, die da waren, sagten schon, oh, das sind bestimmt die drei heiligen Könige da, die jetzt kommen. Und ich war jetzt nicht so schnell an der Tür. Meine Frau war schneller. Fand ich auch gut. Sie konnte gut umgehen mit den Kids, die da so kommen. Gut, den Aufkleber haben wir nicht genommen. Ich weiß nicht, habt ihr den genommen, den Aufkleber? Ich meine, wir könnten den immer ganz gut nehmen eigentlich. CMB, Carsten und Maria Buck, das passt schon. So als Autoaufkleber oder so, wäre auch mal schick. Nein, also gut. Kommen wir zum Wort Gottes. Denn die drei heiligen Könige, die gibt es ja so nicht genau in dem Text, ne, den wir uns jetzt auch anschauen. Matthäus 2, 1 und 2 und Vers 11. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Drei Geschenke, die eine Symbolkraft haben, die für etwas stehen, die alle etwas symbolisieren über Jesus, der da eben als Kind geboren wurde, der dann aber aufwuchs, der Jünger sammelte, der lehrte und predigte, der dann litt, wie es vorher gesagt war, furchtbar litt, der dann starb, der im Totenreich war, der auferstand, der in den Himmel fuhr und der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und durch seinen Geist mitten unter uns wirkt. Das ist Jesus Christus. Das ist das größte und schönste und wichtigste Geheimnis dieser Welt. Der Retter, Jesus, der jetzt hier ist, der so gewaltig groß ist, dass wir das gar nicht erfassen können, der auch Schöpfer ist. Er hat ja die Welt miterschaffen, Kolosserbrief, wer das mal nachlesen will. Er hat diese Welt miterschaffen, unendliche Weiten, unendlich groß, viel mehr als Star Wars es überhaupt nur andeuten kann. Und gleichzeitig sich so klein gemacht hat, damals als Kind hier, aber auch jetzt uns so nahe kommt, dass die Bibel sagt, er wohnt in uns. Also in uns näher geht nicht. Jesus Christus, der, den wir anbeten. Den wir anbeten, weil er uns leidenschaftlich liebt. Das ist der Titel dieser Predigt. Wir beten Jesus an, weil er uns leidenschaftlich liebt. Und das möchte ich mit euch entfalten. Bei diesen drei Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe, Gold steht ja für den König, Jesus ist der König, Weihrauch steht für den Priester, für den Heiligen, der für uns eingetreten ist, der auch immer noch für uns betet, laut Hebräerbrief, der Heilige, der so ganz anders ist als diese Welt, der uns verwandelt. Und dann die Myrrhe, da habe ich bisher wenig drüber gesagt, aber eben bewusst auch für diese Predigt heute ausgewählt, die Myrrhe. Nochmal so zur Erinnerung, der Prophet Jesaja hat ja das vorhergesehen und vorhergeschaut. Überhaupt in dem Jesaja-Buch ist unglaublich viel über Jesus drin. Also auch für alle Skeptiker, die sich fragen, so, na, Bibel und Gott und Glaube, ich weiß ja nicht. Also wer da mal ganz ernsthaft wirklich sich die Vorhersagen, die Prophetien auf Jesus im Alten Testament anschaut, mit welchen Details, naja, ob das sich Menschen haben ausdenken können, das wage ich doch sehr zu bezweifeln, oder ich möchte sagen, solche Atheisten haben fast einen größeren Glauben als wir als Christen, dass das alles zufällig geschehen ist. Also, der Prophet hat das schon vorhergesehen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Ephah, also Leute aus dem Osten, kommen, auf Kamelen geritten. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkünden. Eine Vorhersage schon auf diese, ja, waren es drei, auf diese mehreren Leute, die da gekommen sind, mit den drei Geschenken. Und die Myrrhe ist nicht dabei. Gold und Weihrauch ist dabei. Dieser neue König von Israel und letztlich der König dieser ganzen Welt. Er ist der König. Er hat ein Königreich, Jesus Christus, der König des Reiches Gottes. Und er ist der Priester, er ist der Heilige, das Weihrauch. Und die Myrrhe fehlt. Warum fehlt die Myrrhe? Nun, weil der Prophet Jesaja sieht schon den zweiten Advent, also das ist jetzt nicht der Advent aus dem Dezember, den wir feiern mit den vier Adventen, sondern die zweite Ankunft Jesu, die sieht der Prophet. Das zweite Mal, wenn Jesus kommt. Und das zweite Mal, wenn Jesus kommt, das steht uns allen noch bevor. Das ist, wenn Jesus kommt als der König sichtbar für die ganze Welt, der König der Könige, der Herr aller Herren, wie es die Offenbarung sagt und auch an anderen Stellen. Diesen Jesus sieht Jesaja und prophezeit er und sagt, der kommt. Aber wie wir eben wissen, an Weihnachten, der erste Advent, das erste Kommen Jesu, Das hat er jetzt mal hier verschluckt, der Jesaja. Das hat er an anderen Stellen in seinem Buch. Die Myrrhe. Die Myrrhe, wofür steht denn die Myrrhe? Es ist interessant, wir finden auch einige Hinweise im Neuen Testament und wenn man ein bisschen in die Zeit sich damals so hinein vertieft, stellt man fest, Myrrhe wird schon erwähnt und interessanterweise an ganz bestimmten Stellen. Und da steht sie auch für etwas. Zum Beispiel in Markus 15, Vers 22 und 23. Und sie brachten ihn, also Jesus, auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Klingt nicht gut, ist auch nicht gut. Das war die Hinrichtungsstätte. Da, wo Verbrecher, Mörder hingerichtet wurden, Todesstrafe. Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht an. Jesus am Kreuz, sie geben ihm Myrrhenwein, er nahm ihn aber nicht an. Wofür steht Myrrhenwein? Nun, Myrrhe hatte unter anderem die Funktion, auch als eine Art Schmerzmittel zu wirken, eine Art leichte Betäubung. Und das war das Ansinnen der Leute, die ihm hier das angereicht haben. Sie haben das ganze Leid irgendwo ein bisschen mitempfunden und sie haben gesagt, boah, dem müssen wir was geben, damit das ist viel zu extrem, was dieser Mensch da am Kreuz alles durchmacht. Und ich möchte das jetzt nicht ausmalen, wer den Film gesehen hat, Passion Christi, oder sich anderweitig mal tiefer damit beschäftigt hat, mit dieser Art von Todesstrafe, das ist halt grausam hoch 10, was da alles passiert körperlich. Und wir wissen aber bei Jesus auch, dass da natürlich eine ganze Menge seelisch passiert ist bei ihm. Und auch im Bereich des Geistes, der Verbindung zu seinem Vater. So, sie reichen ihm das an, die Myrrhe. Gut, er nimmt das jetzt nicht, weil er wollte nicht für uns sterben in irgendwie einem betäubten Zustand, sondern er hat unser Leid, unser Verlorensein, unsere Sünde, alles bei vollem Bewusstsein getragen, um unser Erlöser zu sein. Eine andere Stelle, wo wir von Myrrhe lesen im Neuen Testament, ist in Johannes 19. Da heißt es ab Vers 38, danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe, hier haben wir wieder Myrrhe, und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war üblich, wenn Leute denn so viel Geld hatten, das war nicht billig, das hat richtig was gekostet. Es war also üblich, solche wohlriechenden Gewürze, Salben, auf den Leichnam zu legen. Also das hat auch natürlich damit zu tun, dass es dann besser riecht und so. Also zwei Hinweise von Myrrhe im Neuen Testament. Und beide haben eigentlich zu tun mit Sterben, mit Tod, mit Schmerzen, ja, mit Leid. Dafür steht Myrrhe. Erstaunlich, dass die Könige die Weisen aus dem Morgenland, dass die auch Myrrhe mitgebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob die selber wussten, warum sie es gemacht haben. Ob das auch noch so eine Vorhersehung Gottes war. Auf jeden Fall war es natürlich sehr wertvoll und teuer. Und sie bringen das, warum? Weil es ein Hinweis ist, von Gott her so geplant, auf das Leiden und auf das Sterben Jesu, auf das Kreuz. Das ist der Punkt. Darum Myrrhe. Etwas für uns als Bibelleser, als Entdecker in der Schrift, dass wir da schon mal irgendwie hinkommen, dass wir darüber beten, dass wir erforschen, warum ist das da? Ja, Jesus ist auch deswegen gekommen. Und man kann ja fast sagen, wenn man mit Paulus spricht, das Kreuz ist das Zentralste unseres Glaubens. Und wenn ich nur Christus kenne, und zwar den Gekreuzigten, darauf kommt es doch an, hat Paulus gesagt. Und er hat auch gesagt, und das Ganze ist ein Skandal. Also so steht es im Griechischen da. Ein Ärgernis, eine Torheit, das kriegt man nicht so leicht in den Kopf. Und das sind ja auch manche Diskussionen, die man dann hat mit Menschen, die keine Christen sind, noch keine Christen sind oder zu anderen Religionen gehören. Wie bitte, das kann ich nicht verstehen. Also, dass Gott allmächtig ist, ja, das kann ich verstehen. Und dass er der Schöpfer ist, okay. Aber dass Gott selber so leidet und stirbt, was ist denn das? Das geht nicht einfach so in unseren Kopf, aber Es geht in unser Herz durch den Heiligen Geist, gibt es dieses Verständnis und wir rühren an dem tiefsten Geheimnis des Glaubens. Das, was eigentlich uns alle auch mehr oder weniger ergriffen und gepackt hat, dass unser Gott ein Gott ist, der uns leidenschaftlich liebt. Ein Gott, der bereit ist, in Vorleistung zu gehen. Ein Gott, der sagt, ich bin gnädig und damit ihr das lernen könnt, damit ihr das irgendwie verstehen könnt, ich bin erstmal gnädig zu euch. Ihr müsst nicht erst mir irgendwas geben oder beweisen oder tun oder abarbeiten. Nein, ich sterbe für euch am Kreuz. Ich trage das alles. Und deswegen habe ich diese Predigt so genannt, Jesus anbeten, den, der leidenschaftlich liebt. Denn das ist ja der Kern. Jesus hat ja nicht gelitten, weil er Leiden toll findet. Nein, nein. Er hat es getan um der großen Freude willen, die vor ihm lag, sagt der Hebräerbrief. Er hatte eine Vision, er hatte ein Ziel, er hat etwas gesehen, warum er das tut. Und jetzt kannst du mal deinen Nachbarn angucken und dann siehst du, warum er es getan hat. Das ist cool, wenn jeder seinen Nachbarn anguckt, dann wird auch jeder angeschaut. Dann wirst du auch angeschaut. Das ist, warum er es getan hat. Diese unendlich große Liebe und diese Opferbereitschaft zu kommen, für uns zu sterben, alles zu geben, mit Haut und Haar, alles drum und dran, sein Leben hinzugeben, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Nun mag der eine oder andere denken, na gut, das habe ich schon gehört. Ja, das ist auch gut so, wenn man das schon gehört hat. Was Gott sich erwünscht, ist, dass das unsere Herzen ergreift, dass das unser Leben verwandelt, dass uns das zu Menschen macht, die quasi ein Echo oder ein Abbild dessen sind, so zu lieben wie er. Und wenn man sagt, so zu lieben wie er, ja, da liegt die Latte natürlich sehr hoch. Ihr lieben Männer, so sollen wir die Frauen lieben. Okay. Das ist sehr hoch. Da können wir nur hinwachsen, da können wir das anstreben, da können wir sagen, okay, das ist das Ideal, da wollen wir hin. Jesus hat sein Leben hingegeben, er hat sich aufgeopfert, er hat Schmerzen durchgemacht und all das nicht, weil das gut ist, aber weil das seine Liebe ist. Und da sind wir ja auch bei diesen ganzen Begriffen von Leidenschaft und Passion und von Herzschmerz und von, ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch an Liebeskummer erinnern kann und diese Dinge. Das ist natürlich nur ein schwacher Abglanz von dem, was Jesus durchgemacht hat. Aber um mal so ein bisschen reinzuspüren, er kam in diese Welt, heißt es, er kam in diese Welt, die er geschaffen hat, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Man liest das so und dachte sich, okay, habe ich schon oft gelesen, Johannesevangelium. Aber was ist da wirklich passiert im Herzen Gottes? Was passiert eigentlich im Herzen Gottes? Ich meine, er hat die Liebe geschaffen, er ist der Schöpfer der Liebe und er hat da nicht gesagt, ich gebe euch Liebe, damit ihr das spüren könnt und fühlen könnt und ich habe das nicht mehr. Ich bin jetzt der Monolith, ich bin der Allwissende, der Allmächtige. Es gibt ja so Gottesbilder. Unser Gott ist nicht so. Der Kern unseres Gottes ist Liebe. Gott ist Liebe. Schreibt Johannes in seinem Brief. Gott ist Liebe. Es gibt nur selten Aussagen, die so eng verknüpft sind mit wie Gott ist, wer Gott ist. Gott ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. Aus ihm quillt die Liebe. Jede Liebe, die heute zum Beispiel auch hier ist oder die du heute Morgen gefühlt hast oder in den letzten Tagen, wo man Weihnachten gefeiert hat oder Silvester, wo man ins neue Jahr ging, wo man dem anderen etwas gesagt hat, etwas Freundliches. All das ist ja Liebe. Woher kommt das? Es kommt von Gott. Liebe kommt von Gott. Liebe hat seinen Ursprung in Gott. Und diesen Gott, von dem wollen wir lernen, von dem wollen wir uns beeindrucken lassen, den wollen wir anbeten. Wir wollen uns verwandeln lassen, immer mehr in diesen Gott, der so bereit war, alles für uns zu geben. Eine der schönsten Illustrationen der Liebe Jesu zu uns Menschen finden wir in Johannes 13 bei der Fußwaschung. Ein Text, den man sich auch immer wieder mal auf der Zunge zergehen lassen sollte oder verstopfwechseln sollte oder drüber nachdenken, beten, sich reinversetzen. Denn dazu ist uns das Wort ja gegeben. Ich lese einige Verse davon aus Johannes 13. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ja, der Johannes, das Johannesevangelium ist ja oft schon so formuliert, so ein bisschen triumphal und auch natürlich ganz korrekt. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Ja, das stimmt. Aber er wusste, dass diese Stunde gekommen ist, die Stunde, die schwierigste Stunde seines Lebens, die dunkelste Stunde, die angefochtenste Stunde, die Stunde der ganzen Bedrängnis, die Stunde, wo er Angst vor hatte. Ja, Jesus hatte Angst. Er war ganz Mensch. Wo er Angst vor hatte. Wo er irgendwie dann ja auch einen Ausweg gesucht hat. Wir lesen das an keiner anderen Stelle in den Evangelien, wo Jesus mit dem Vater spricht und sagt, gibt es noch einen anderen Weg? Aber an der Stelle, im Garten Gethsemane, da wissen wir, dass Jesus merkte, weil jetzt diese ganze Bedrückende sich auf ihn legte. Und im Bewusstsein dieser Stunde liebte er die Seinen und er liebte sie bis ans Ende. Was für eine Formulierung. Er liebte sie bis ans Ende. Er hat weiter geliebt, er hat durchgeliebt, er hat nicht aufgehört zu lieben. Er kannte ja seine Bengels, wollte ich gerade sagen, seine Zwölf da. Er kannte sie ja. 3 Jahre unterwegs und er war der Menschenkenner schlechthin. Er hat durchgeblickt, er hat es gesehen, er hat Petrus gesagt, du wirst versagen. Er wusste vielleicht auch schon, was mit Thomas noch kommt, der ganze Zweifel, natürlich mit Judas, der Verrat hinten rum. Und mehr oder weniger stark war das in seinem Bewusstsein. Welch eine Liebe, ein Durchlieben bis ans Ende. Er liebte weiter, er hat seine ganze Leidenschaft, die er für die 12 hatte. Und er wusste, es war nicht nur für die 12, es ist für diese Welt. Wie leicht hätte er sagen können, nee, das reicht mir jetzt, das ist mir zu viel, ich mag nicht. Es wäre ganz leicht für ihn gewesen, es wäre ein Gebet gewesen. Die Engel wären gekommen und hätten ihn zurück in den Himmel geholt. Es wäre ganz einfach gewesen. Der Vater hat ihn nicht gezwungen. Es war freiwillig, es war aus Liebe. Es ist diese Liebe. Es ist diese Liebe Gottes, die wir an der Stelle erkennen und die wir von daher reflektieren können, die wir in uns kultivieren können, die wir... Ja, wie ist das denn, wenn wir an so Grenzen stoßen, jetzt mal ganz ehrlich? Und das kennen wir ja alle mehr oder weniger auch, dass wir an Grenzen stoßen mit unserer Liebe, oder? Wo wir investiert haben, wo wir gegeben haben, wo wir... Ja, natürlich haben wir das alles nicht gemacht, um Dank zu kriegen und Ehre. Nein, natürlich nicht, aber mal ganz ehrlich gesprochen, irgendwo ist man doch dann auch verletzt, wenn man sich investiert. Ja, das müssen wir auch mal ganz ehrlich zugeben. Wir sind nicht so Heroes und das berührt uns alles gar nicht. Also wenn dich da nichts mehr berührt, dann hast du ein anderes Problem. Sorry, dass ich das so sage. Die Liebe ist das Größte und es ist aber auch umkämpft. Und es hat zu tun mit der größten Freude, die es gibt. Und es hat zu tun mit ganz viel Traurigkeit. Es hat zu tun mit Enttäuschtwerden. Ja, alle, die sich... vielleicht als Teenager oder wann auch verliebt haben in jemanden und was kann man da alles für Gedanken kultivieren und dann kriegt man die kalte Schulter. Na, das tut weh. Und dann in verschiedenen Phasen des Lebens gibt es verschiedene Situationen. Man investiert sich, man gibt und manche hören ja dann auch damit auf und bauen Mauern in ihrer Seele, weil sie sagen, das war so schmerzhaft, das will ich nicht nochmal erleben. Unbewusst oder bewusst. Unser Gott hat viel Ablehnung erlebt. Jesus hat viel Ablehnung erlebt. Und er ist diesen Weg gegangen und er ist diesen Weg weitergegangen, um uns ein Beispiel zu geben, um uns zu sagen, die Liebe ist das Größte. Und die Liebe könnt ihr von dem Vater holen. Also wir sagen ja oft, wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist ja eine unserer Definitionen, warum wir sagen, wir sind Christen. Eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und genau das ist es, aus dieser persönlichen Beziehung mit Jesus, sich die Wunden heilen zu lassen, die auch in unserem Leben geschlagen werden, in unseren Herzen, aufgrund von Enttäuschungen, von Schmerzen, von Leuten, die uns hinters Licht geführt haben und was es alles so gibt. Aber Jesus heilt das. Jesus heilt das. Er lehrt uns, er hilft uns, er hilft zu vergeben. Am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Boah, ich wünsche mir, dass wir alle ein Stück weit lernen und vorwärts kommen in der Liebe Jesu. Und das hat mit Leiden zu tun. Ich weiß, als ganz junger Pastor hätte ich diesen Satz kaum von der Kanzel predigen können, weil das Thema Leiden für mich sehr klein war. Wir sind doch die Triumphatoren. Wir sind doch Sieger mit Christus und das ist alles richtig. Aber die stärkste Waffe, die uns gegeben ist, ist die Liebe. Wir als Christen, die stärkste Waffe, die uns gegeben ist, ist die Liebe. Das sehen wir weltweit, die Christenverfolgung. Was passiert? Unsere Schwestern und Brüder, sie leiden. Ja, und natürlich darf man seine Meinung sagen und vielleicht auch sein Recht. Das hat Paulus auch gemacht. Aber unterm Strich kommt es vor, dass Christen leiden bis zum tiefsten Leiden, bis zum Sterben für Jesus. Martyrium. Warum ist das so? Manchmal können einen das fast ärgern. Wieso? Bei den anderen Religionen, ja, die machen das und die sprengen sich in die Luft und die mit Gewalt und mit Terror. Da manchmal denkt man, boah, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Das kann nicht sein. Aber doch, es ist so. Es ist so, wir als Christen sind berufen zu leiden. Wie gesagt, nicht alles runterschlucken, das meine ich alles gar nicht. Das ist falsch verstanden, aber unterm Strich bedeutet Glaube an Jesus, Jesus nachfolgen. Und Jesus nachfolgen heißt ihm auch nachfolgen, die schweren Wege, die Enttäuschungen, die Dinge, die man dann verarbeiten kann mit Jesus, durch Jesus, der das kennt, der uns genau diesen Weg vorangegangen ist. Er liebte bis ans Ende. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Natürlich war Jesus das alles möglich, weil er immer gut angeschlossen war an seinen himmlischen Vater. Ohne dem geht das nicht. Immer angeschlossen, immer wieder Zeiten im Gebet, immer wieder ganz ehrlich die Sachen ausgeschüttet, sein Herz ausgeschüttet und gesagt, Vater, hilf mir und ich brauche dich und danke, dass du mich liebst und all das, wie der Vater die Bestätigung gegeben hat, dies ist mein geliebter Sohn. Das Ganze, das ist, warum Jesus diesen Weg gehen konnte und das ist auch unser Geheimnis, wie wir den Weg gehen können, dass wir weiter lieben und dass wir bereit sind, Füße zu waschen. Er hat uns ein Vorbild damit gegeben. Nun, wir werden jetzt keine Fußwaschung hier machen. Ist das okay? Oder wollen wir eine machen? Wären wir jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe das einmal gemacht, vor etlichen Jahren. In einem Leiterkreis, überraschend Fußwaschung. Das war eine Erfahrung. Jesus wäscht die Füße. Er ist bereit, den Dienst zu tun, den der Sklave des Hauses tut. Der Diener. Er erniedrigt sich selbst, sodass die Jünger das kaum aushalten können. Warte mal, na boah, das geht gar nicht. Petrus, ne? Und als Jesus sagt, ich muss dir aber die Füße waschen, sagt er, okay, dann alles. Sagt er, nein, du bist schon rein, weil um des Wortes willen, dass ich zu dir gesprochen habe. Ein wunderbares Bild für uns als Gläubige auch. Wir sind schon rein, wenn das Wort Jesu uns getroffen hat und wir Ja dazu gesagt haben. Uns haben taufen lassen und mit Jesus gehen. Wir sind schon rein. Und gleichzeitig brauchen wir Fußwaschung. Wir brauchen Reinigung. Immer wieder Reinigung von Jesus. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und wir begegnen Jesus als solche, die rein sind durch das Wort von Jesus, weil wir das glauben, ihm vertrauen, alles auf Jesus setzen. Deswegen sind wir Berufene und würdig, das Mahl des Herrn zu nehmen. Und gleichzeitig kommen wir und sagen wir, ja, okay, Herr, vergib mir meine Schuld, wo ich unfreundlich war, lieblos war zum Beispiel. Dich vernachlässigt habe, einfach nicht deine Nähe gesucht habe, was auch immer. Und sagen wir, Herr, ich brauche Reinigung, ich brauche Reinigung. Es gibt etliche Bibelstellen, wenn man da mal nachforscht und feststellt, wie ist denn das? Ist es wirklich so, dass der allmächtige Gott, dass Jesus leidet und enttäuscht wurde, also unter Lieblosigkeit oder Ignoranz leidet. Und da gibt es wirklich mehr, als man so denkt. In Lukas 13 betet Jesus mal oder sagt: Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt, aber du wolltest es nicht zulassen. Das ist eine Klage, das ist ein Leid, das ist ein Leidensschrei. Jesus sagt: Ich will euch sammeln, ich will euch in Einheit bringen, ich will euch meine Liebe geben, meinen Schutz geben, und ihr habt es nicht gewollt. Und was macht Jesus? Er liebt weiter, er liebt bis ans Ende. Er hört dann nicht auf, er lässt sich nicht erbittern. Er ist geduldig. 1. Korinther 13 kann man auch wunderbar mal durchbeten, das sogenannte Hohelied der Liebe, und dann sagen: Okay, Herr, hier möchte ich mehr von dir, hier brauche ich deine Hilfe. In Jesaja 65 heißt es mal: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt, sagt Gott durch den Propheten Jesaja, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht und einem Weg, der nicht gut ist. Das Ganze wird im Römerbrief dann wiederholt und nochmal gesagt. So ist Gott. Unglaublich. Ein Gott, der seine Arme ausstreckt und ausbreitet zu allen Menschen auf diesem Globus und sagt: Ich strecke meine Hände aus. Ich möchte euch, ich will euch, ich liebe euch. Wie kann das sein? Ja, die Liebe ist die einzigste Erklärung dafür. Die Liebe, die nicht aufhört. Der Gott, der liebt und weiter liebt und immer weiter liebt. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Und ich sag mal, ich gehöre eher zu den leidensscheuen Menschen. Ich mag Leid nicht, ich mag Schmerz nicht. Und doch lernt man ja mit der Zeit, dass das zum Leben dazugehört. Und dass es gerade auch dazu gehört, oder dass es das Geheimnis ist in Beziehungen, dass wenn man Ablehnung, wenn man Dinge erlebt, manchmal hat es ja auch viel mit eigenen viel zu großen Bedürfnissen oder Erwartungen zu tun, das ist ja auch noch mit drin, aber wenn man das halt spürt, ja, dass man dann aber eine tiefere Form der Liebe erreicht. Eine tiefere Form der Liebe, eine Liebe, das ist ja zum Beispiel bei Ehepaaren so, die mal zusammen durch eine Krise, eine tiefe Krise gegangen sind. Und wenn die da durchgegangen sind und wenn die das geschafft haben, vielleicht mit ein bisschen Eheseelsorge, auf jeden Fall Gebet und: Jesus, du bist der Dritte in unserem Bunde, und dann haben die eine tiefere Liebe dann hinterher. Das ist eine tiefere Liebe. Ich hätte immer gern tiefere Liebe so. Aber es geht immer durch das Erleben, durch das Erfahren, durch das Durchgehen, durch das Sagen: Und ich entscheide mich für meinen Ehepartner, oder ich entscheide mich für mein Kind, was mir gerade nur den Rücken dreht und alles nicht mehr will, was ich doch gesagt habe oder geholfen habe. Oder ich entscheide mich, meine Eltern zu lieben, die gerade so hart zu mir sind und mir nicht helfen wollen. Ich entscheide mich, meinen Nachbarn zu lieben, der mich immer nur mit dem Hintern anguckt. Ich entscheide mich. Und lass das dann füllen, diese Entscheidung, mit der Liebe Gottes. So dass es auch echt ist, also nicht nur Kopf, sondern ich entscheide mich und bitte Gott, hilf mir, segne mich, verwandle mich. In Kolosser 3, wir hatten vorhin eingangs schon von Heiko auch hier diese Verse. Kolosser 3, Vers 13, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Vergeben müsst. Vergebung ist an dieser Stelle eine Entscheidung. Und das Gefühl kann nachkommen, wird nachkommen durch die Bitte an Gott. Menschen, die uns gekränkt haben. Übrigens haben wir auch schon mal andere Menschen gekränkt. Ich weiß ja nicht, ob du das so glauben kannst, aber wir haben auch schon mal andere Menschen gekränkt. Ja. Und zwar mehr, als wir wahrgenommen haben. So sind wir nämlich. Ja, das ist auch mit drin. Und andere haben uns vergeben. Manche haben das vielleicht mal gesagt. Und andere haben uns vergeben, ohne es zu sagen. So, wir sind alle Begnadete. Das geht alles durch Gnade. Das geht alles durch Vergebung. Die Liebe deckt auch eine Menge Sünden zu. Ein Vers, mit dem wir große Schwierigkeiten haben, weil wir wollen immer alles analysieren und aufdecken und klar. Und die Liebe deckt auch eine Menge Sünden zu. Sie spricht auch nicht alles an. Die Liebe. Was jetzt nicht eine falsche Liebe ist. Manches muss man natürlich auch ansprechen. Und in diesem selben Abschnitt sagt Paulus, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Wir sind doch die ganze Zeit in einem Wiederherstellungsprogramm, wenn ich das mal so ein bisschen technisch formulieren will. So seitdem Adam und Eva und mit dem Apfel oder was auch immer das für eine Frucht war, so seitdem läuft Gottes Wiederherstellungsprogramm. Seitdem läuft das. Er hat schon gesagt, ich habe hier die Lösung. Ja. Der Nachkomme, ja, der wird ja dem Feind in die Ferse und so weiter. Das kann man ja nachlesen. Das Programm läuft, Gottes Programm läuft. Und Gottes Programm, was läuft, ist ein Programm der Liebe. Ist ein Programm der Wiederherstellung von Beziehungen. Ist ein Programm von Vergebung. Ist ein Programm von Versöhnung. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Als Christen, jeder von uns, als Evangeliumshaus für unsere Stadt oder die anderen Städte, wo wir wohnen, die Dörfer, wo wir leben. Das ist das Programm. Das ist manchmal ganz schwer und ganz hart, aber es ist das schönste Programm, was es gibt. Das ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes. Es ist das Vergeben. Es ist das die Hand wieder öffnen. Es ist das sich heilen lassen von Verwundungen. Es ist die Liebe. Und ich finde das fantastisch, dass das der Kern unseres Glaubens ist, Jesus Christus. Und dass wenn wir ihn anbeten und wenn wir ihn ehren, dann ist das ja nicht irgendwie ein Ritual oder eine Gewohnheit. Zumindest sage ich mir selber das zwischendurch auch immer wieder mal, warte mal Carsten, warum machst du gerade Stillzeit? Warum singst du gerade das Lobpreislied hier im Gottesdienst mit? Warum machst du, ja ich mache das wegen Jesus, weil ich ihn brauche, weil ich ihm begegnen will, weil ich ihn ehren will. Weil ich ihm sagen will, dass ich ihn lieb habe. Und das Unglaubliche ist ja, dass ich davon überzeugt bin, dass er das hört. Und dass ihm das sogar gefällt. Dass er das sogar empfängt. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber ich glaube das. Ich sehe das in der Schrift. Denn so wurden wir geschaffen, als Bilder Gottes. Das ist das Ziel, das ist das. Und Gott in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner gewaltigen Herrlichkeit, macht sich ganz klein und beugt sich hinab zu dem kleinen Carsten in Willich und freut sich. Unglaublich, oder? Unglaublich. Und das gilt für dich auch. Duisburg, Tönisforst, Grefrath, Nettetal. Das gilt für dich. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die größte Kraft dieses Universums und darüber hinaus. Das ist das, was Herzen verändert, was Menschen neu macht. Das ist Gott. Damit wir von ihm lernen und ihm immer ähnlicher werden, wirklich verwandelt werden, transformiert werden, wie die Raupe zum Schmetterling. Nicht nur der Kopf, nicht nur Richtigkeiten, von Herzen. Und ich glaube, dass Gott uns segnen wird, dass er auch möchte, dass diese Gemeinde wächst, aufgrund dessen. Weil die Welt, fast jeder Mensch sucht eigentlich genau das. Was er sucht letztlich ist Liebe. Also es wird viel anderes davor gestellt und das brauche ich noch und das muss ich haben. Aber wenn man wirklich mal down to earth, was brauchen Menschen, was suchen sie, ist Liebe. Jeder sucht das. Jeder sucht angenommen sein, da wo er sich wohlfühlt, da wo er wertgeschätzt ist. Das sucht jeder Mensch. Da hat jeder Mensch einen Bedarf. Manche haben das eben leider ziemlich zugemauert, wahrscheinlich aufgrund schlechter Erfahrungen oder auch wie sie in ihren Familien aufgewachsen sind. Da gibt es Dinge, wo die sehr zugemauert sind. Aber dahinter ist immer noch, sag ich mal, das Kind, das kleine Kind, was sagt, ich möchte geliebt werden. Und das ist okay. So sind wir gemacht. Zur Liebe geschaffen. Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Dafür sind wir geschaffen. Das ist der Kern, das ist die Essenz, das ist das, worum es geht. Alles andere, möchte ich mal sagen, ist Beiwerk oder ist eben Ausdruck dieser Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich etwas schenke, möchte ich das im Regelfall aus Liebe tun. Jetzt nicht zu übertrieben, versteht mich schon richtig, aber aus Liebe etwas schenken, weil ich den anderen Menschen sehe, dem ich etwas schenke. Ich liebe ja nicht das Geschenk, ich liebe ja den Menschen. Und so möchte ich auch Dinge empfangen, weil ich auch danke, dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du mir etwas schenkst. Und das ist bei Geschenken so, das ist bei Worten so, das ist bei tätiger Hilfe so, das ist bei alledem. Okay, ein letzter Vers noch. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. Und das geschieht vom Geist, vom Herrn her. So, das ist für mich ein super Nebenprodukt von Anbetung und von Lobpreis, ein super Nebenprodukt. Ich mache das nicht so egoistisch, dass ich sage, ich bete jetzt mal an und Hauptsache, ich werde dadurch verwandelt. Aber ich weiß, wenn ich Jesus anbete von ganzem Herzen, dann wird das auch geschehen. Dann werde ich verwandelt, innerlich. Weil wir werden das, was wir anschauen, wir werden das, was wir anbeten. Deswegen sollen wir auch keine falschen Götter anbeten und kein Mammon und so weiter, weil dann werden wir so Jesus anbeten, von Herzen, auf alle erdenkliche Arten und Weisen Jesus anbeten, ihn anschauen, durchdringen, bis zu diesem Punkt kommen. Wir können das nicht erzwingen, ist unverfügbar. Aber Gott möchte sich auch oft uns dann schenken oder zeigen oder berühren. Jesus, der, den wir lieben und den wir noch mehr lieben wollen und aufgrund dieser Liebe, Liebe für die Geschwister haben in der Gemeinde, vielleicht einen Neustart in irgendwelchen Beziehungen, die total eingerostet sind. Was auch immer, das ist unser Wunsch als Ältester für uns als Gemeinde, aber natürlich auch der Wunsch für jeden Einzelnen in seinem Umfeld, da wo er lebt, dass die Liebe Gottes echt in unseren Herzen ist, zunimmt und wächst und wir somit auch wirklich ein Zeugnis sind für diese Welt. Amen. Mögt ihr mit aufstehen, wir wollen jetzt beten und dann auch direkt das Abendmahl feiern.